Hallo und herzlich willkommen zur Folge 426. Das ist die erste Folge nach Pfingsten. Pfingsten, Sie wissen, da waren Sie wahrscheinlich müd und matt, denn Sie mussten eine Stunde zuhören. Naja, mussten. Für manche ist es ja auch irgendwie eine Erholung. Und die Themen waren ja eigentlich auch ansprechend. Ja, heute wollen wir auch etwas Ansprechendes machen. Ein Thema, was mir schon länger am Herzen liegt. Aber vorher muss der Heinz auch noch guten Tag sagen.
Ich freue mich, dass ich guten Tag sagen kann. Herzlich willkommen zu unserem neuen Audiocast. Das habe ich jetzt auch gelernt. Wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet. Und wenn ich mir so überlege, was wir in der letzten Zeit alles gemacht haben und getan haben, kam ein Thema immer mal wieder so ein bisschen hoch. Das ist das Drucken von Objekten. Gibt es da eigentlich was Neues, Wolfgang?
Ja, ich muss sagen, eigentlich gibt es fast jeden Tag etwas Neues. Ich lese jeden Tag neue Nachrichten, was da mit den 3D-Druckern gemacht wird. Man muss unterscheiden zwischen dem, was erforscht wird, was probiert wird, wo Versuche laufen, und dem, was schon da ist und dem, was man sich erdacht hat, was man vielleicht künftig machen könnte. Also die Dinger für die Raumstation, um Ersatzteile zu drucken oder ähnliches. Besondere Anforderungen. Das haben wir alles schon gehabt. 3D-Drucker, mit dem wir Obst drucken können. Das hatten wir, glaube ich, vor einem Monat etwa. Wo man auch eigenes Obst mit eigenen Formen, eigenen Geschmack kreieren kann. Das haben wir auch. Aber wenn Sie mal in Köln sind, in Frankfurt gibt es übrigens auch so einen Laden. Da weiß ich aber die Anschrift nicht. Aber in Köln, in der Kettengasse, da gibt es die Firma Dubl. D-U-B-L. So, da gehen Sie rein. Die haben da so ein Studio mit 58 Kameras und da stellen sie sich hin, entweder schön bekleidet, gut frisiert oder auch ohne irgendwas, hüllenlos oder sonst wie. Und dann werden sie quasi gescannt mit diesen 58 Kameras. So, und dann hat man ein Modell und dieses Modell kann gedruckt werden. Na gut, noch nicht in Lebensgröße, so einen großen Drucker haben die da noch nicht, aber so, ich glaube, bis zu 20 Zentimeter oder sowas. Es wäre doch ein schönes Geschenk, wenn Sie Ihren Lieben einfach zu Weihnachten oder sonst wo sagen, guck mal, hier, ich schenke dir einen kleinen Rudolf, kannst du bei dir zu Hause auf den Herd oder die Fensterbank stellen oder kannst du auch irgendwo hinter den Schrank schieben oder sonst was. Sowas hat man ja nicht gehabt. Dass man sich selbst als Modell verschenken kann, das war ja eigentlich vor 10 Jahren noch gar nicht denkbar. Heinz, du bist ja nur ein bisschen kleiner.
Vor allen Dingen waren es damals die Künstler und Bildhauer, die das machen konnten.
Ja.
Und keine Automaten.
Und Steinmetze und sowas, ja.
Ja.
Ja, ja, die waren da ziemlich beschlagen dann, die. Ja,
genau.
Eine Möglichkeit ist das. Dann gibt es die Firma mit diesen vielen O. O-O. Die Firma Smooth Food. Das ist also eine Firma, die einen Drucker entwickelt hat, mit dem man Speisen drucken kann. Und die haben im Moment 5 oder 6 verschiedene Speisen. Das ist Blumenkohl, das ist Schnitzel, das ist sind Nudeln, das ist was weiß ich nicht alles. Das wird gedruckt und das kann man dann im Mund quasi schmelzen lassen. Das ist also nicht so hart, dass man zubeißen muss. Ist also irgendetwas für Leute, die nicht mehr so den richtigen Biss haben oder vorübergehend nicht den richtigen Biss haben. Und da kann man eben das drucken, was man möchte. Das ist auch so im Anfangsstadium. Und ich denke, das wird sich sicherlich noch ein bisschen erweitern, ein bisschen verbessern. Im Moment eben, wie gesagt, püriertes Essen, also sogar Fleisch, ja, also Hühnchenfleisch und so Sachen und Schweineschnitzel.
Ja, aber die nehmen aber dafür echtes Essen, also echtes Fleisch,
ja, ja,
echtes Gemüse, echte, was sagtest du, Nudeln oder was,
ja,
es da gibt.
Ja.
Pürieren das
und
werden das irgendwie
drucken das,
wasserlöslich
formen machen. Das. Und so, und das sieht sogar auf den Bildern, ich habe es noch nicht probiert, einigermaßen ansprechend aus. Ich habe mir auch schon gedacht, da ich ja nun viel unterwegs bin und viel reise, ich hätte gern so einen Smooth-Food-Drucker als Portable-Version. Denn was ich hasse, sind diese Autobahn-Raststätten. Die kommen mir meist irgendwie ein bisschen, naja, ich hätte fast gesagt schmuddelig, aber ich will dir nicht so nahe treten vor. Nur ich finde das schon mal einfach nur scheiße, dass ich für Pinkeln gehen noch Geld bezahlen muss, obwohl die einen Versorgungsauftrag haben und alles teurer ist. Und gut, also da ist wieder Regierung schuld und da käme ich wieder in Fahrwasser, da will ich heute gar nicht hin, das machen wir ein andermal. Ich würde gern auf so einem Rastplatz dann diesen kleinen portablen Drucker auf den Schoß nehmen und würde da eintippen, Schweineschnitzel, Blumenkohl, was weiß ich, Nudeln. So, und dann müsste der machen, wurdel, rackel, rödel, rattel. Und nach 10 Minuten müsste das Essen fix und fertig da rauskommen. Das könnte ich
mir. Das kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das würde mir schon zusagen. Ja, dann gibt es da auch noch einen amerikanischen Professor, der hat mit seinem Kollegen zusammen, mit dem André Rudenko, einen Drucker entwickelt. Da stopfen die ein Zement-Wasser-Sand-Gemisch hinein und rauskommen dann Steine, Bausteine oder Wände oder selbst so um die Ecke rum schon fix und fertig Elemente. So, das heißt also, damit könnte man dann im Grunde genommen so eine Art Fertigbauhaus selbst im Hobbykeller drucken. Gut, man muss den Kram dann wieder aus dem Keller rausschleppen. Vielleicht kann man gleich an der Baustelle drucken. Das wäre ja auch noch was. Also kommt irgendwie ein LKW und bringt ihr das Rohmaterial, schüttet da rein, oben rein, unten kommen die Mauern raus. Ist doch eine tolle Sache.
Das hätte vor allen Dingen noch einen Vorteil. Du kannst direkt die Installation vorsehen.
Ja.
Du brauchst also hinterher keine Schlitze mehr kloppen für die Elektroleitung, sondern machst das, was du als Hohlrohr haben willst, direkt in deine Bauelemente rein.
Ja. So, und das ist eine Düse, die hat 25 mm Breiten und 5 bis 10 mm Dicke. Und damit druckt die dann, wie das eben so üblich ist, Schicht für Schicht, bis man ein richtiges Wandelement hat. Und das, was du sagtest, man kann da Verkabelung, Installation reinbringen. Man kann während des Druckes zur Verstärkung auch noch Armierung reingeben, Stahlträger oder sonst etwas, und dann druckt er eben weiter und drumherum. Also es ist schon irre, auf welche Ideen die Leute kommen, und diese beiden Jungs, die haben also da schon ein richtig kleines Haus, sieht eher aus wie eine Garage, gebaut und gedruckt. Dann gibt es einen, der, naja, so ein bisschen irre muss man, glaube ich, sein, im positiven Sinne. Gelstronica ist der Mensch, der stellt Baupläne zur Verfügung, dass man aus Schrott einen eigenen 3D-Drucker bauen kann für unter 100 Euro. So, und der baut das aus alten DVD-Laufwerken, Schrittmotoren und allen möglichen Teilen. Und ja, dann gehört noch so zur Steuerung ein Arduino dazu. Und das teuerste, sagt er, das ist das Hotend, also der Extruder, wo dann der Krempel da rauskommt, das Filament oder was auch immer man eben druckt. Und er sagt, nach ein wenig Bauzeit hat man dann einen 3D-Drucker. Das Bild sieht wild aus, aber offensichtlich funktioniert er. Also der 3D-Drucker ist kein geheimnisvolles Wesen mehr, sondern man kann den 3D-Drucker zu Hause irgendwo im Bastelkeller bauen und dann kann man sich sein eigenes Heim damit drucken aus dem Bastelkeller. Oder was weiß ich auch immer.
Ja gut, Bausätze für Drucker werden ja auch kommerziell angeboten.
Ja, nur der baut den eben nach eigenen Angaben aus Schrott.
Der baut den richtig selber. Ja. Das ist cool.
Dann haben wir noch einen, hatten wir vorhin die Bausteine. Na, da haben die Chinesen jetzt etwas gemacht. Die wollen also, das verspricht der Hersteller jetzt schon, muss ich sagen, also keine Spinnerei von mir. Der möchte also gern Statuen, so wie wir es am Anfang hatten, aber lebensgroß oder überlebensgroß drucken. Boote, Autos, Häuser und so weiter. Und dazu hat er einen Drucker entwickelt. Der Drucker selbst ist riesig. Der ist 6 x 3,5 x 3,5 Meter. Und der Druckraum, der ist 3,80 m x 2,40 m x 1,80 m. Naja gut, es würde eine ganz kleine Hütte, aber wenn man Raum für Raum druckt, dann kann man sich da selbst irgendwas zusammen Nageln anschließen, vielleicht zusammenkleben, die einzelnen Räume, dann hat man da auch etwas. Das heißt, es wird hier Kunststoff geschmolzen, Schicht für Schicht aufgetragen, wie so üblich, auf eine Platte gepresst und der Druckkopf, der geht dann nach oben, dann kommt die nächste Schicht und so weiter, bis man dann zum Beispiel Vasen druckt oder Stühle druckt oder ich weiß nicht, einen kleinen Tisch hat er gedruckt und so weiter. Das einzige Problem ist der Transport, bis man den Drucker in Deutschland hat. Denn der wiegt 15 Tonnen und er kostet leider 230.000 Euro. Aber Spaß machen würde es schon.
Ist aber mehr als mein Taschengeld.
Und du Armer.
Ja.
Ja.
Aber das wäre schon interessant, so einen großen Drucker haben. Okay, muss den Raum dafür noch, den kann man ja sich drucken, den Raum, in dem man den Drucker unterbringt. Muss man in mehreren Ansätzen dann machen. Muss wahrscheinlich eine vernünftige Spannungsversorgung, Stromversorgung haben.
Ja, ich denke schon, dass er ein bisschen Strom braucht, ja.
Und mechanisch muss das Ding schon recht stabil sein. Denn bei den großen Distanzen und diesen großen Bögen, die er ja haben muss, um den Kopf zu führen, sind ja doch einige mechanische Kräfte, die dann abgefangen werden müssen. Denn das Ding dürfte ja nicht allzu viel Toleranz haben, wenn es brauchbare Ergebnisse bringen soll.
Ja, Heinz, aber überleg doch mal. Du könntest dich selbst überlebensgroß drucken und dich in den Garten stellen oder so.
Ja, ich weiß nicht, was meine Nachbarn denn sagen würden. Wahrscheinlich wäre dann die soziale Kommunikation auf ein Minimum beschränkt.
Ja, du wärst dann der große Heinz, oder?
Ja,
ja und dann gibt's noch etwas aus Deutschland. In München, da ist ein Professor, der behauptet und hat wohl auch schon erfolgreich Versuche und getestet, man könnte künftig auch Organe damit drucken. Blutgefäße bis hin zu ganzen Nieren. Der nimmt also ein Substrat und druckt Zellen da drauf, menschliche Zellen, die dann so positioniert werden und miteinander verwachsen können und weiterwachsen. Und der hofft also, dass man da künftig alles Mögliche drucken kann. Herzen, wie gesagt, Nieren und selbst ganze Körperteile will er damit drucken. Und so, wie sich das anhört, könnten wir in 10 Jahren vielleicht sagen, was, du hast dir einen Finger irgendwo abgeschnitten, kein Problem, komm, ich druck dir einen neuen. Denn Körperteile, ich meine, Zahn ist ja auch ein Körperteil. Und das haben wir ja schon länger, dass man Zähne oder Zahnkronen einfach aus einem 3D-Drucker drucken lässt. Und die sind recht preiswert, die Krankenkasse freut's und macht vielleicht einen Berufsstand mehr kaputt. Aber das hat ja mit den Webstühlen angefangen und das hört mit den 3D-Druckern noch nicht auf. 3D-Druck.
Wenn die in der Lage sind, Organe zu drucken, zum Beispiel Nieren oder Leber oder Herzdruck, da könnten ja Millionen von Menschen ein viel besseres Leben haben. Wie viele warten auf Spenderorgane? Und es gibt nicht so viel, wie es Leute gibt, die Ersatzorgane brauchen.
Mhm. Ja, das sehe ich auch. Also ich glaube, dieser 3D-Druck, das möchte ich jetzt noch einfach mal wiederholen, das wird sicherlich eine Revolution, eine weltweite Revolution geben, weil alle Einsatzgebiete haben wir noch gar nicht erdacht. Umso mehr gemacht wird, umso mehr funktioniert, umso mehr Ideen kommen. Und ich denke, dass ein solcher 3D-Drucker in 10, 15 Jahren mindestens einer in jedem Haushalt stehen wird. Und er wird dann sonntags nachmittags den Schokoladenkuchen für dich drucken können. Und wenn zusätzlich Besuch kommt, dann druckt man eben nochmal schnell ein paar Teller und ein paar Bestecke nach. Und wenn dann das Abendessen soweit ist, dann druckt man eben, was weiß ich, einen Rumpsteak mit Bratkartoffeln und lauter so Sachen. Wenn die Knöpfe am Hemd fehlen, dann druckt man die nach. Wenn der Griff von der Waschmaschine kaputt ist, dann druckt man den nach. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Eingriff in unser Wirtschaftssystem riesige Wellen schlägt. Stell dir vor, du kaufst ein neues technisches Gerät und du bekommst für alle Teile die 3D-Modelle mitgeliefert oder kannst du dir als Kunde laden von der Heimseite des Herstellers. Und dann geht was kaputt und dann überträgst du einfach diese Produktionsdaten an deinen Drucker und er druckt dieses Teil. Du musst nirgends mehr bestellen. Du musst keiner mehr rumlaufen im Lager. Das muss keiner mehr raussuchen. Es muss nicht mehr gelagert werden. Es muss kein Paketdienst mehr beauftragt werden, der das transportiert. Es muss nicht mehr verpackt werden. Es muss überhaupt nichts, sondern du druckst es dir selbst und montierst das und gut ist. Also,
ich hätte das am vorigen Wochenende gut brauchen können.
Hast wieder was kaputt gemacht.
Dass mir freitags abends spät eine Dichtung kaputt ging, eine Spezialmembrandichtung. Und plötzlich das Wasser floss und es nur mit Abdrehen des Kanals zu stoppen war. Ein Teil hätte man es eben gedruckt, wäre es vielleicht in 10 Minuten fertig gewesen. Und ich hätte nicht die Beschaffungsschwierigkeiten gehabt, am Wochenende denn genau diese Dichtung zu kriegen, damit denn die Wasserversorgung wieder funktioniert. Mhm.
Ja, Bedarf gibt es für so etwas immer und überall. Und diese Technologie, da haben wir gerade erst ein kleines Stückchen die Tür dafür geöffnet. Ich glaube, in 10, 20 Jahren werden die Leute sagen, was, ihr musstet früher suchen irgendwo einen Händler, der sowas hat und musste das schicken lassen und das wurde gebracht. Das wird man sich dann vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, weil es gang und gäbe ist, dass man Teile, die man benötigt, die Modelle einfach vom Hersteller über unser Internet oder was es dann gibt, vielleicht und hoffentlich ja nicht so überwacht ist, aber ich befürchte, das Gegenteil ist der Fall. Und dann druckt man es sich und hat die Sachen. Also es wird unser Denken und unsere Welt mindestens genauso verändern, wie es der Computer in den letzten 20, 25 Jahren getan hat.
Damit kommen immer wieder neue Erkenntnisse. Ich muss jetzt einen ganz komischen Bogen schlagen. Die Universität Bielefeld arbeitet an einem Projekt mit, das Human Brain Projekt. Wir wissen ja bis heute noch nicht genau, wie unser Gehirn funktioniert. Wir können es zwar physikalisch sagen, die Synapsen tauschen Signale untereinander aus, aber was passiert eigentlich im Gehirn? Wie verarbeiten wir Informationen? Was machen wir? Wie erkennen wir Sachen oder, wie speichern wir Daten? Es ist so, dass der Rechner ja das einfach wie in Schubladen speichert. Der nimmt, oder auch der Festplatte ist ja im Prinzip auch egal, in Dateien. Er hat eine Information, legt sie dahin. Man weiß bei Menschen, dass das nicht funktionieren würde. Der Human Brain, das menschliche Gehirn, arbeitet etwas anders. Und man versucht jetzt durch Simulationen von Teilaspekten des Nervensystems zu verstehen, wie diese, man nennt es assoziative Speicher, funktionieren. Es ist ja bekannt, wenn der Mensch was behalten will, behält er das einfacher, wenn er das in einem Zusammenhang sieht. Wenn ich also nur eine Zahl 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5 sage, wird es nicht klappen, weil es sehr abstrakt ist. Kann ich diese, bei manchen Menschen geht das dann immer noch, aber beim normalen Menschen geht das dann einfach verloren. Wenn man also diese Zahlen aber in einen Satz einbaut, in etwas mit Assoziationen versieht, dann kann man das behalten. Das ist die Theorie, die die Wissenschaftler haben und man versucht jetzt Modelle für so assoziative Gedächtnisse mal im Computer zu simulieren. Blöde ist dabei, dass handelsübliche Computer dafür nicht geeignet sind. Sie würden einfach viel Strom fressen und dafür wenig Leistung bringen. Und deswegen ist man in Bielefeld dabei. Man möchte gerne eine eigene Hardware entwickeln, um genau diese komplexen Vorgänge des Gehirns effizient zu berechnen und zu simulieren. Es gibt Theorien dazu, es gibt jahrelange Forschung dazu, aber man weiß noch nicht genau, wie es geht. Was ist zum Beispiel mit diesen Zellen los, wenn die sich gegenseitig beeinflussen, diese Spiking Neural Networks, also die, wenn eine Zelle etwas macht, etwas mitteilen will seinem Nachbarn, dann wird ein elektrischer Puls ausgelöst. Wer, wann, welchen Puls, warum auslöst, weiß man noch nicht. Erst das muss erforscht werden und das will man jetzt mit geeigneter Software und Hardware machen. Die Hardware soll besonders ressourceneffizient laufen, eben genau darauf. Man hat ja mit diesen neuronalen Prozessoren schon einige Erfahrungen gesammelt und das läuft so ungefähr in diese Richtung aus. Bloß die neuronalen Prozessoren wissen immer noch, die reagieren auf Umwelteinflüsse, aber sie denken nicht so wie der Mensch. Es wird also nach wie vor bei Computern in Dateien abgespeichert oder in Datenbanken abgespeichert. Es wird also katalogisiert. Aber es wird nicht assoziativ gespeichert. Und wie gesagt, einmal das KIT und die Universität Bielefeld und die Uniklinik in Hamburg-Eppendorf arbeiten daran, kriegen auch von der EG ein paar Millionen Euro dazu und hoffen, dass sie das im Rahmen des Forschungsprogramms bis 2020 fertig haben, dass sie dann formulieren können, so funktioniert das menschliche Gehirn und so funktioniert das Speichern im menschlichen Gehirn. Ich bin gespannt, ob sowas wirklich technisch zu realisieren ist. Und was haben wir denn davon? Können wir das technisch anwenden? Können wir diesen effektiven Speicher, den der Mensch hat, auf die Technik übertragen? Oder werden die Computer dann auch so vergesslich, wie ich es ja immer bin? Ich vergesse ja auch Zeiten und andere Sachen oder vergesse leicht Licht anzumachen oder sonst so Sachen. Im Gegensatz zu dir, Wolfgang, du behältst ja immer alles.
Naja, ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, das stimmt schon. Aber die Sache mit dem Licht, die stelle ich mir ja schrecklich vor. Du musst ja oben, unten, hinten, vorn blaue Flecken haben, wenn du im Dunkeln irgendwo durch die Wohnung gehst und überall anstößt, weil du vergessen hast,
das Licht. Zu Hause kenne ich mich aus.
Ach so. Das heißt, da... Und woanders merkst du nicht, dass es dunkel ist?
Woanders mache ich die Lampe an.
Und wenn du das vergisst.
Taschenlampe mit.
Ach, du vergisst das Licht anzuschalten und nimmst die Taschenlampe. Ja. Das ist natürlich schlau, ja.
Ja. Ich habe ja einen assoziativen Speicher.
Naja.
Der sagt mir, wenn dunkel, versuch irgendwo Licht herzukriegen.
Mhm. Heinz, ich glaube, das ist nicht das Ziel der Technik und kann auch nicht das Ziel der Technik sein. Im Unterschied zu unserem menschlichen Denken ist ein Computer ja darauf angelegt, möglichst und immer fehlerfrei zu arbeiten. Aber wäre der Mensch immer fehlerfrei gewesen, da hätte es viele Entwicklungsverzweigungen gar nicht gegeben. Der Mensch braucht Fehler, um daraus zu lernen, um Erkenntnisse zu ziehen und dann aufgrund dieser gewonnenen Erkenntnisse einen geänderten Weg zu gehen, einen möglicherweise besseren Weg. Vielleicht war das dann aber auch wieder der schlechtere Weg und dann muss man wieder umkehren und wieder suchen und machen. Ich glaube, Fehler sind ein wichtiger Bestandteil der Evolution. Und ein Computer könnte eine Evolution, die ja nicht zielgerichtet ist, sondern die sich ja selbst organisiert und entwickelt aufgrund der Tatsache, dass sie mehr Erfolge hat als ein anderer Weg. Ein Computer könnte diesen Weg nicht gehen. Wenn, müsste das eine andere Art von Intelligenz sein, die fehlerfrei ist und auf der nackten und puren Erkenntnis beruht. Das würde aber bedeuten, dass hier das gesamte Universum, das gesamte Wissen, das gesamte Zusammenhänge schon erkannt worden sind, bevor man diesen Weg gehen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, Menschen mit Fehlern sind wesentlich effizienter in ihrer Weiterentwicklung und Anpassung an unsere sich auch weiterentwickelnde und verändernde Umwelt, als es ein Computer zurzeit überhaupt sein kann.
Gut, wenn man vielleicht eine andere Architektur irgendwann mal hat, kann auch der Computer sich irren. Aber im Moment überlassen wir das den Menschen.
Ist doch schön.
Ich muss jetzt schon wieder so komisch im Boden schlagen. Oder sagen wir es einfach, Netzneutralität. Glaubst du, dass die Netzneutralität, also die Gleichheit im Internet, überhaupt noch eine Zukunft hat?
Nein, überhaupt nicht. Nicht in diesem Internet, was von den kommerziellen Geldmachern aufgefressen worden ist, was von diesen Geheimdiensten für eigene Zwecke missbraucht worden ist, was im Grunde genommen nicht mehr unser ureigenes Medium ist. Man müsste ein neues Internet haben und aufbauen, aber das würde wahrscheinlich auch wieder von diesen Geldgeiern und Datengeiern aufgefressen werden.
Vielleicht brauchte man nochmal so einen Tim Berners-Lee, der eine geniale Idee hat und der innerhalb von 4 oder 5 Jahren die komplette Kommunikation auf der Welt verändert hat.
Ja.
Denn das Internet war ja 95 wurde es öffentlich zugänglich, die HTTP-Datenaustausch, also der Hypertext war da. Und bis zum Jahre, ich glaube 2007 war es, also knapp 10 Jahre später, lief schon 97% des Datenverkehrs weltweit über das Internet. Und da kommen wir zu dem Ansatzpunkt, den ich an sich habe. Wenn ich sage Datenverkehr übers Internet, heißt das, unsere komplette Kommunikation läuft darüber. Also wir hängen jetzt ja hier, wir haben ja diese Telefonkonferenz, mit der wir konferieren direkt und jeder zeichnet für sich auf nochmal, das wird dann hinterher zusammengefahren. Unsere Telefonkommunikation, die wir haben, auch die geht übers Internet. Es gibt keine analoge Telefonie mehr. Spätestens an der ersten Leitstelle wird das Ding ins Netz gegeben. Und die Backbones, die Telekom früher hatte, die ATM-Backbones sind mittlerweile auch zu Internet-Backbones geworden. Also alles, was wir in Kommunikation haben, läuft übers Internet. Natürlich darf bevorzugt behandelt werden, denn wenn wir Aussetzer in der Sprache haben, darauf reagiert der Mensch ja sehr, sehr empfindlich, denn das Gehör ist ja zeitlich sehr, sehr sensibel. Wir können ja aus diesem 15 cm Kopfdurchmesser ungefähr, können wir ja auch ermitteln, wo Schall herkommt, jedenfalls in der Luft, unter Wasser nicht mehr. Was wir aber jetzt auch erleben ist, dass alle Fernsehsendeanstalten anfangen, ihr Programm über das Internet zu streamen.
Ja.
Und das ist eine Frage, die ich mir stelle, ist das wirklich notwendig?
Ja, ist das wirklich noch Fernsehen?
Ja, Fernsehen ist normalerweise ja eine Sendestation zu ganz vielen Empfängern.
Das ist ja aus dem Rundfunk entstanden im Grunde genommen.
Ja, und die Empfangsstationen, die man eben hatte, waren erst Radiogeräte, sind heute Fernsehgeräte. Die werden dann eben über Kabel oder Satellit oder über terrestrische DVB-T versorgt. Und da reicht ein Sender, um ganz viele Leute zu versorgen. Wenn ich jetzt zu jedem das hinschicken will, blockiere ich damit Datenleitungen, die man eventuell für andere Sachen besser brauchen könnte. Und ich verstehe nicht, warum die Sendestationen gerne von den Sendern runter möchten und alles übers Internet machen. Okay, die sagen, unsere Infrastruktur ist billiger. Ich kann eben mal einen Fernsehsender selber aufbauen. Das könnten wir auch. Stellen wir uns ein paar Server hin und ein paar schnelle Webserver hin, eine schnelle Datenbank hin und können dann auch Programm über das Internet streamen, haben also kaum Hardwarekosten. Das Mieten eines Senders ist relativ teuer. Das kostet ein paar hunderttausend Mark bis zu einigen Millionen, wenn man einen voll digitalen Kanal auf einem Satellit haben will. Aber auf der anderen Seite sind ja sehr, sehr viele Empfänger da auch in der Regel. Wenn so ein Sender eine Sendung 1 oder 2 oder bei Fußballspielen bis zu 10 Millionen Zuschauern hat, dann wäre es doch Quatsch, das den 10 Millionen über die viel zu dünnen Kabel, die wir haben, zu schicken. Aber diese Bestrebungen, alles über das Internet auch verfügbar zu machen, die sind ein Fall gegen die Netzneutralität. Denn ein Fernsehsender würde ja gerne, obwohl die nichts dafür bezahlen wollen, würde gerne eine höhere Priorität haben, weil es ein Livestream ist. Wenn der Livestream unterbrochen ist, dann ist es nicht so gut, dann sind die Zuschauer unzufrieden, das muss durchlaufen. Oder wenn ein Film gesendet wird über das Internet, der soll durchlaufen. Aber verdammt nochmal, wenn ich das doch über normale Kanäle machen kann, über normale Sender machen kann. Warum mache ich das parallel nochmal übers Internet? Jetzt darfst du dich weiter aufregen.
Ja, nee, wir sind ja fast am Ende, aber vielleicht kann ich ja was über David erzählen. David ist wohl der Programmierer, der hinter TrueScript steht und das Projekt ist ja eingestellt worden. Jetzt ist in Amerika so, wenn die Regierung dahinter steht, dann verbietet die den Leuten zu sagen, bei Androhung von hohen Strafen, dass die Regierung dahinter steht. Also wenn da der Daumen von oben kam, darf das keiner sagen. Hat auch keiner gesagt. Nur ich habe da eine Information bekommen, die aus sehr gut informierter Quelle ist. Wenn man auf die Homepage von TrueScript geht, da steht Warning.
Ich habe es hier vor mir. Using TrueScript is not secure as it may contain unfixed security issues.
Ja, genau. Ja, so, und wenn man sich diesen Satz jetzt mal ein bisschen genauer ansieht, dann steht da, is not secure as, und lass mal das is weg, not secure as, und die Anfangsbuchstaben sind NSA. Gibt es eine schönere Verschwörungstheorie als das? Daumen hoch, in den Shop gucken.
Daumen hoch.
Und nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Vielleicht mit einer neuen Verschwörungstheorie.
Vielen Dank und tschüss.
Und tschüss.